Hey Julia, ich bin's Diana. Und heute gibt es eine lange, lange Folge mit der Internistin Dr. Helena Orphanos-Böcke. Und meine Idee war, ihr wirklich sehr modernes Konzept der Nährstoff- und Hormontherapie auf ein, ja, ich sag mal besonders olles Thema zu beziehen, nämlich auf die Knochen. Als ich mich dann vorbereitet habe, wurde mir aber schnell klar, dass es hier um viel mehr geht als die Knochen. Und dass Elena eine der größten Befürworterinnen der Hormontherapie ist, die ich überhaupt kenne. Und hier geht es nicht um die Frage, ob Frauen durch die Wechseljahre durch müssen oder nicht. Ich fand es wieder einfach erfrischend, Elena und ihren Überlegungen zuzuhören. Ich will aber auch nochmal dazu sagen, das meiste, worüber wir heute sprechen, spielt sich jenseits von Kassenmedizin und Leitlinien ab. Und ich hatte etliche tolle Frauen hier zu Gast, die einige Dinge ganz anders sehen. Da werde ich auch ein paar Folgen verlinken in den Shownotes. Ich persönlich glaube, das wird kommen für alle oder Teile davon werden kommen. Hör mal rein. Ich bin gespannt, was du sagst. Liebe Grüße.
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Jede Woche empowern wir euch mit Wissen und Inspiration.
Wir sprechen mit Top-Expertinnen und tollen Frauen über die Themen, die in der Lebensmitte plötzlich ganz groß werden.
Wir, das sind Diana Helfrich, Apothekerin und Medizinjournalistin mit Schwerpunkt Frauengesundheit.
Und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion.
Diese Woche spricht Diana mit
Dr. Helena Orphanos-Böckel. Die Internistin und Nephrologin mit Privatpraxis in Berlin kennt beide Seiten. Die klassische universitäre Medizin, sie hat jahrelang chronisch kranke NierenpatientInnen im Krankenhaus versorgt, und die sanfteren, feinstofflichen und funktionellen Therapiemethoden, die ganzheitlich und vorbeugend behandeln. Und aus ihrer Beobachtung und Erfahrung heraus hat sie ein neues Konzept von Stoffwechselgesundheit und Prävention entwickelt, das die Blutwerte viel früher in den Blick nimmt als die Kassenmedizin und sie mit Hilfe von Nährstoffen und Hormonen auf gesunden und eher jungen Zielwerten halten will. Das war unser Thema beim letzten Mal in Folge 87. Heute wollen wir darüber sprechen, was dieses Konzept für unsere Knochengesundheit tun kann. Herzlich willkommen, liebe Elena.
Herzlich willkommen auch, und ich freue mich, Diana, dass wir hier wieder uns so klug und sachlich austauschen können. Ja.
Ja, also mir ist es auch eine große Freude. Es gibt ja einiges zu erklären, ne? Also das ist ja schon ein komplexes Thema, was wir hier heute am Wickel haben. Und ich wollte vorweg schicken, also wir haben die Osteoporose und die Knochen natürlich schon gehabt bei Meno an mich. Ganz am Anfang, weil das so ein wichtiges Thema ist. Ab der Menopause, denn Östradiol schützt nun mal die Knochen, also wird ja über viel gestritten. Aber darüber nicht. Mhm. Und es heißt ja auch immer, nach der letzten Blutung verliert die Frau 30% ihrer Knochendichte. Und das Drama ist ja eine zu niedrige Knochendichte, eine Osteopenie und auch eine Osteoporose tun erstmal überhaupt nicht weh, bis die Knochen dann womöglich brechen. Und dann hat man ein Riesenproblem. Darum bin ich sofort angesprungen, als ich gesehen habe, dass du in deinem neuen Buch Nährstoff- und Hormontherapie, der Präventionsleitfaden, die Knochen fokussierst. Das Buch hat 4 Kapitel, davon sind 2 allgemein und dann kommen ungefähr 100 Seiten über die Knochen. Warum sind die Knochen aus deiner Sicht so ein wichtiges Organ, wenn es um Prävention, also ums Gesundbleiben geht?
Also es gibt verschiedene Aspekte, ne? Zum einen als Nephrologin ist das sowieso etwas, was ich im Fokus habe, weil im Rahmen einer fortgeschrittenen Niereninsuffizienz die Menschen auch eine sogenannte renale, also nierenbedingte Osteopathie, also Krankheit an den Knochen entwickeln, weil eben die Nieren sehr viel zu tun haben, gesund und krank mit Calcium, Säure, Basen und auch Vitamin D-Haushalt. Das ist das eine. Das ist also etwas, was ich früher sehr viel beobachtet habe und wo wir dann auch in der Klinik versucht haben, gegenzuhalten. Also, dass das sich nicht weiter so stark entwickelt mit verschiedenen Sachen. Und das zweite ist, dass mir dann draußen in der Praxis bewusst geworden ist, dass es auch Frauen gibt, die in ihrem Leben alles richtig gemacht haben und die dann bei schwerer Osteoporose dann im Alter auch noch eine schwere Gefäßerkrankung entwickeln. Also ich erinnere mich an eine Patientin, die hatte eine schwerste Osteoporose, die sie auch nicht richtig gut mit Medikamenten hat behandeln lassen. Und die war zart tatsächlich, war Psychotherapeutin und sie hat dann also mit über 80 auch noch eine schwere koronare Herzerkrankung entwickelt. Und das habe ich damals nicht verstanden, weil ich doch auch so groß geworden bin, dass man eben, um einen Herzinfarkt entwickeln zu können, muss man dick sein, rauchen, saufen und irgendwie alles bei der Ernährung falsch machen, was nur geht. Und ich wusste nicht, dass es auch einer Frau, wenn sie nur lange genug lebt, so ergehen kann. Denn was passiert ist, der Knochen, der sich entkalkt, das Calcium verschwindet ja jetzt nicht irgendwo, sondern das geht ja dann irgendwo hin und tatsächlich je nach vaskulären Risikofaktoren, das kann auch ein bisschen Cholesterin sein, das kann auch mal ein positives Lipoprotein A sein, also auch Dinge, die teilweise auch genetisch vererbt werden, kann es dann eben dazu kommen, dass sich auch im Rahmen von Entzündung dann dieses aus dem Knochen kommende Calcium an den arteriellen Gefäßen ablagert. Und mittlerweile ist es so, dass ich auch sagen würde, dass die Osteoporose per se, also allein, auch bei den Frauen ein Risikofaktor ist für die Entwicklung von Herzinfarkt, Schlaganfall. Also wenn ich jemanden habe, der eine Osteoporose hat, dann gucke ich mir jetzt mit dem Wissen von heute sehr, sehr genau an, auch wenn die total gesund gelebt hat, was denn mit den Arterien ist, ob sie schon vielleicht Plaques hat, ob sie Risikofaktoren hat, ob ich die strenger einstellen muss. Oder ob ich die Osteoporose, den Abbau noch mal besser in den Griff bekommen kann mit Medikamenten. Ne? Also das war mir früher, dieser Zusammenhang war mir nicht so bewusst. Und das ist jetzt auch in der Literatur beschrieben. Also das habe ich dann geguckt, das weiß man. Aber es ist nicht so, dass das jetzt in der ambulanten Versorgung irgendwie miteinander verbunden ist, dass jetzt alle Frauen, die eine Osteopenie haben oder eine Porose, automatisch jetzt zum Kardiologen geschickt werden. Das ist nicht so.
Nee, das würde ich auch sagen, dass das gar nicht so ist. Und ich finde auch, dass es so in den Köpfen auch noch gar nicht so angekommen ist. Ne? Also auch als ich dein Buch aufgemacht habe, das nächste Kapitel danach sind dann 150 Seiten über die Gefäße. Die erwartet man in einem Buch über Prävention. Ne? Aber also weil da der Herzinfarkt immer sofort so im Raum ist und all die Erkrankungen, die man da bekommen kann. Ne? Aber ja, also ist es das, du sagst ja oft, hast du im Vorgespräch auch genauso zu mir gesagt, Knochenschutz ist Gefäßschutz. Das ist dann genau das, was du damit meinst?
Ja, weil tatsächlich das Timing erst im Alterungsprozess den Knochen betrifft. Also der Knochen, der kann sogar auch schon in jüngeren Jahren einfach gar nicht richtig gut aufgebaut werden, weil die Frau zu dünn ist oder sich nicht gut ernährt hat oder geraucht hat oder auch Medikamente nehmen musste, Kortikosteroide, also Cortison oder auch Säureblocker oder auch, sagen wir mal, keinen Sport gemacht hat, sich nicht bewegt hat. Das heißt, es ist gar nicht so, dass jetzt so wie wir denken, jede Frau mit 30, 35 immer 100% der besten Knochendichte sich erarbeitet hat. Das heißt also schon von klein auf kann es sein, dass der Knochen nicht so doll ist oder vielleicht auch erst ganz gut und dann aber auch uns verlässt. Ne? Also ab 35 soll es so sein, dass der Knochen also jedes Jahr 1% Dichte verliert. Zum Teil eben auch, um unseren Säure-Basen-Haushalt im Blut zu puffern. Also das Blut muss wirklich basisch sein. Und wenn wir die basischen Mineralien nicht haben, dann holt der Körper sich das vielleicht wie so ein Rucksack eben aus dem Knochen. Dafür hat er ein paar Hormone, das geht ratzfatz. Und dann spielen ja auch noch viele Dinge eine Rolle, die unseren Zyklus betreffen. Es hat jetzt auch nicht jede Frau perfekt immer ihre Tage und es haben manche Frauen auch phasenweise vor lauter Stress oder auch Essstörungen mal nicht ihre Periode und haben dann vielleicht auch nicht so eine gute hormonelle Versorgung. Also der Knochen und der Verfall und der Abbauprozess, die laufen vom Timing her dem, was den Gefäßen passiert, vorweg. Und das ist die Basis dann eben auch, was unter anderem später an den Gefäßen passiert, aber natürlich auch mit Muskeln und Beweglichkeit und sowas. Also das hängt schon alles zusammen, aber dieser Zusammenhang von Knochen und Gefäßen, der hat auch was damit zu tun, dass man in jungen Jahren eben für den Knochen etwas tun kann, in älteren Jahren auch. Das ist also ein dynamisches Gewebe, das ist jetzt nicht so starr, so wie ich auch früher dachte, dass der sich nicht verändert oder so. Und der geht eben vom Timing her den Wechseljahren oder auch der Perimenopause schon voraus. Der kann also auch schon in den 40ern nicht so doll sein. Die Gefäße, das dauert. Also bis da mal so ein Plug entsteht, da muss schon vaskulär, sagen wir mal so 50, 60. Also jetzt mit 40, da muss schon sehr viel komische Sachen zusammenkommen. Da hat jetzt niemand einen Plug hier an den Karotiden. Aber so mit 60, also wenn mit 60 nichts ist, dann ist das schon mal auf jeden Fall auch was Gutes. Und das bedeutet auch, dass es nicht so sehr eine Genetik gibt. Ne? Das wird also auch sehr unterschätzt. Es wird gerade von uns Frauen ja doch verlangt, dass wir einfach uns perfekt verhalten müssen. Und wenn wir dann krank werden, dann sind wir schuld, weil wir uns nicht perfekt verhalten haben. Es ist aber doch sehr viel mehr, als man im Moment so denkt, auch genetisch angelegt. Und zwar gab es da jetzt auch im Science im Januar eine Studie, da haben israelische Forscher, die haben alle externen Störfaktoren rausgerechnet und haben wirklich nur geguckt, wie ist die Langlebigkeit aufgrund von internen Faktoren. Und da kam dann doch das raus, was man so vor 20 Jahren dachte, nämlich 50% der Langlebigkeit ist genetisch bedingt und nicht so, wie man heute oft hört, dass also du hast alles in deiner Hand, 80% ist dein Verhalten. Natürlich kann man mit diesen 50% Genetik auch wieder epigenetisch modulieren und trotzdem gibt es Familien, wo eben alle recht alt werden und es gibt Familien, wo viele früh sterben und die haben jetzt nicht immer auch alle alles falsch gemacht. Ne? Also gerade die Osteoporose und auch die Faktoren, die zur Arteriosklerose führen, sind auch zum Großteil genetisch veranlagt. Das heißt, es gibt Frauen, die haben keine Hormone bekommen, sind 70 und haben wirklich keine Knochendichteverlust und haben keine Osteopenie. Das ist aber die eher jetzt, Ausnahme. Finde ich, die Ausnahme. Ne? Aber die gibt es natürlich. Ne? Und genauso umgekehrt gibt es eben auch Menschen, die haben ganz doll geraucht und was weiß ich und sind mit 80 immer noch recht fit. Ja, die hatten dann im Stoffwechsel nicht auch noch eine schwere Hypertonie, nicht auch noch eine Fettstoffwechselstörung und haben dann vielleicht auch noch mal Sport gemacht und waren jetzt nicht stark übergewichtig. Also insofern, es spielt immer sehr vieles eine Rolle. Aber es ist eben auch ein großer Anteil eine genetische Disposition plus dann eben auch in der Lebensmitte unsere Wechseljahre, wo dann eben ein Organ, unsere Ovarien, wirklich einen Totalausfall erleben. Totalausfall, egal ob die Frau das spürt oder nicht, ist die Funktion der Ovarien, was die Hormonproduktion betrifft, weg. Und gerade die Gefäße und vor allen Dingen der Knochen sind sehr, sehr geschützt gewesen vorher durch vor allen Dingen Östrogen, aber auch Progesteron. Und dieser Schutz, der fällt dann wirklich in unserer Lebensmitte weg. Und dann entwickelt sich so ein bisschen, sagen wir mal, das weitere Geschehen. Natürlich immer alles in Abhängigkeit vom Kontext. Wie kann ich mich verhalten? Wie ernähre ich mich? Wie habe ich mich ernährt? Aber trotzdem, es gibt eine Säule von Dingen, die passieren, auch wenn alles perfekt läuft, wo dann die Frau, die alles richtig gemacht hat, mit 60, 70 irgendwie eine doofe Diagnose bekommt. Und das hätte ich nie gewusst, wenn ich hier nicht so gesunde Frauen gehabt hätte. In der Klinik waren früher die Menschen nicht gesund lebend, erst recht nicht vor 25 Jahren. Da haben auch noch sehr viel geraucht und Sportstudios, so wie heute, gab es auch nicht. Also da war eigentlich der Patient schon auch gefühlt schuld, ne, an dem, was er erlebt hat. Weil ich hatte diese gesund lebenden Menschen gar nicht als Patienten. Die habe ich aber heute. Und es ist eben in der mathematischen Formel von Alterung ist nicht 100% alles zu vermeiden mit unserem Verhalten. Punkt.
Fand zwei Dinge jetzt interessant. Zum einen dieses Timing, weil man den Knochen ja immer auf das kommt später so wegsortiert, ne? Und das fand ich jetzt sehr interessant, dass du es umgekehrt siehst. Und das andere mit diesen 50% der Langlebigkeit sind genetisch determiniert. Also ich fand das ja richtig toll, das zu lesen.
Ja.
Man kann das so und anders sehen.
Es entlastet
aber,
ein bisschen,
ja,
ne?
Ich fand es halt auch irgendwie entlastend und mich hat es gefreut, es zu lesen. Ich kann mir vorstellen, dass andere Leute es eigentlich nicht so toll finden, weil ihnen diese Vorstellung gut gefällt, eigentlich alles in der Hand zu haben, ne? Das, ja, ist Typsache. Aber worauf ich nochmal hin wollte, du hast eben gesagt, das Kalzium löst sich aus dem Knochen, weil da ist sozusagen unser Kalziumreservoir und landet am Ende des Tages in den Arterien. Welchen Weg legt das Kalzium zurück, bis es dann in so einem Plug ist? Da braucht es ja noch ein paar mehr Dinge als einfach nur, dass es im Blut unterwegs ist.
Also es ist eher so, dass sich in den Gefäßinnenschichten eine Entzündung entwickelt, die eben durch die vaskulären Risikofaktoren begünstigt wird. Aber auch vielleicht einfach nur, weil wir altern. Und das Kalzium, das spielt dann insofern eine Rolle, als dass der Körper versucht, auch meinetwegen das Ganze zu einer Narbe zu bringen, weil diese weichen Plaques, die sind gefährlich, weil die können platzen und dann können sich Grinsendel bilden und dann können sich thrombembolische Ereignisse entwickeln. Also es ist jetzt auch, der Körper ist nie blöd, ne? Der versucht immer mit dem, was ist, irgendwie was Gutes zu machen. Und versucht einfach dann, genau weiß ich es jetzt auch nicht, was genau wirklich die Absicht von diesem Körper ist. Fakt ist, dass das eben verschiedene Komponenten dazugehört, wo auch diese chronische Entzündung, also zum Beispiel so ein etwas leicht erhöhter CRP-Wert, wenn ich den dann auch noch im Labor sehe, dann habe ich immer noch mehr ungute Gefühle, dass quasi der Cocktail für die Gefäßverkalkung dann noch in mehr Fülle da ist. Also du brauchst Risikofaktoren, du brauchst Entzündung, du brauchst einen Knochen, den sozusagen das Kalzium verlässt und damit kannst du sozusagen Arteriosklerose kochen.
Und das Kalzium wird dann da neben vielen anderen Dingen eben doch eingelagert im Sinne einer, ja, Vernarbung, habe ich jetzt verstanden.
Im Sinne einer Wundheilung vielleicht.
Und sag mal, du verwendest das Wort Ultraprävention in deinem Buch. Meinst du damit was Spezielles in Bezug auf Knochen und Osteoporose?
Nee, Ultraprävention bedeutet einfach, dass man das verhindert, was es als Boden oder Ursache für dann die Folge, die Pflegebedürftigkeit oder Leid herstellt, braucht. Und meinetwegen, das sind jetzt für den Knochen, dass man also die Osteopenie quasi schon gar nicht erst weiter sich entwickeln lässt, dass man die Plaques sich gar nicht entwickeln lässt, dass man am besten beides gar nicht erst bekommt. Wenn man also bis 70, 80 einen gesunden Knochen mit einer richtig super Knochendichte, T-Score von plus 0,5 oder 1, plus keine gesunde Gefäße, dann sind schon mal ganz viele Folgeerkrankungen, die man nur mit dem als Basis mit diesen beiden Sachen bekommen kann, nicht mehr möglich. Du kannst das jetzt auch, meinetwegen Ultraprävention ist auch analog in der Dermatologie, nie in die Sonne zu gehen, ne? Was aber dann vielleicht auch wieder Folgen hätte und man müsste dann sich mit Vitamin D und Licht was einfallen lassen. Oder Ultraprävention ist meinetwegen auch das, was wir mit den Zähnen bei unseren Kindern machen. Es ist einfach ein Wort, was bedeuten soll, ich will wirklich vermeiden. Ich will gar nicht erst, dass das, was es braucht, um Krankheit entstehen zu lassen, schlimme Krankheit entstehen zu lassen, Strukturverlust entstehen zu lassen, das, was es dafür braucht, das verhindere ich. Das ist auch Sport und eine gesunde Ernährung und Bildung. Aber in der inneren Medizin gibt's Ultraprävention nicht. Alle gucken zu, wie sozusagen unsere Körper, ich sag jetzt mal gemein, vergammeln. Und gerade in der Osteologie ist es so, dass selbst du ja auch quasi die Osteoporose nur mit der alten Frau in Verbindung bringst, weil erst da wird aktiv danach geguckt. Und dabei könnte man 20, 30, 50 Jahre früher schon gucken, was denn überhaupt diese Frau für eine Ausgangssituation hat. Und in der normalen Prävention spricht man ja eher so von primärer Prävention, sekundärer Prävention. Meistens zum Beispiel am Beispiel von Herzinfarkt ist es so, primäre Prävention ist dann eher, dass der mit der Arteriosklerose dann kein Infarktereignis bekommen soll. Und sekundär ist bei Zustand nach Infarkt nicht noch einen Infarkt. Das ist mir viel zu spät.
Ultra setzt praktisch noch davor
an. Noch davor,
und überhaupt
Timing
die
Arteriosklerose
gar nicht erst entstehen zu
lassen.
Ja,
auch da, wo der Mensch noch gesund ist, wo er noch gar nichts Krankes hat. Und das habe ich ja versucht, mit diesen zwei risikopräventiven Risikogruppen Ausdruck zu geben. Ne? Also normalerweise gibt es in der Osteologie, geht man hin und man behandelt spezifisch mit osteologischen Medikamenten, wenn die Frau ein erhöhtes Frakturrisiko hat. Und zwar in den nächsten 3 Jahren. Ne? Das heißt, wenn die Frau 50 ist, selbst wenn sie eine Osteoporose hätte, hat sie jetzt nicht ein erhöhtes Frakturrisiko in den nächsten 3 Jahren, weil sie zu jung ist. Das heißt, man macht nichts. Man sagt ihr dann pauschal, was sie natürlich, ich meine, ich will jetzt auch nicht gemein sein, es gibt natürlich auch in den Leitlinien Empfehlungen, aber meiner Ansicht nach ist das nicht spezifisch genug. Und die Wahrheit ist, es hat auch nicht geklappt, was in den letzten 20 Jahren bei den Osteologen mit den Leitlinien geklappt hat. Die Osteoporose ist eher noch schlimmer geworden, weil die Menschen noch älter geworden sind und jetzt haben ja auch viele Frauen seit 2002 keine Hormonersatztherapie mehr bekommen. Mhm. Das heißt, das wird noch ein riesiges Thema werden, was da auf uns zukommt. Und sie werden ja nicht gescreent. Viele Frauen werden erst symptomatisch mit der Fraktur. Und selbst dann erfahren viele Frauen auch keine vernünftige Behandlung, die es aber gibt.
Bevor es weitergeht, hier ein paar Worte zu unserem Werbepartner Simon Mobile. Das sind die, die mit dem Waschbär namens Simon in cooler Jeanskutte werben und ich bin heute gewissermaßen die Waschbärin und darf deshalb an dieser Stelle auf den flexiblen Simon Mobile Vertrag hinweisen. Das heißt, viel Datenvolumen zu einem günstigen Preis, denn pünktlich zu seinem 5. Geburtstag schenkt Kollege Waschbär Simon euch dauerhaft mehr Datenvolumen. Zum Beispiel 70 GB ab 9,99 Euro oder 250 GB ab 21,99 Euro. Ihr seid weiterhin maximal flexibel durch die monatliche Kündigungsfrist, Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine Allnet-Flat ist auch dabei. Unter simon.link/meno oder in der App können Meno an mich-Hörerinnen jetzt als Neukundinnen bis zum 6. Juli 2026 den Gutscheincode MENO10 eingeben und bekommen dann für 6 Monate monatlich 10 GB geschenkt. Alle Infos und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Es gibt Medikamente.
Du meinst jetzt Medikamente? Mhm. Ja. Und die sind ja wirklich sehr gut. Also
es gibt verschiedene Medikamente, aber ich will sagen, wirklich, die Osteoporose ist etwas, was man behandeln kann. Jetzt kann man sich über die Medikamente streiten, ne? Aber Mann, das ist behandelbar und man kann wirklich im Rahmen der sekundären Prävention, wenn man auch eine 80-jährige Frau mit Zustand nach Fraktur hat, kann man die behandeln. Und gibt's coole Medikamente, aufbauende, knochenaufbauende Medikamente. Also das ist im Moment das, was natürlich jetzt vielleicht auch vor allen Dingen im Fokus, dass man erstmal diese Frauen, die da alle brechen, selbst die sind nicht gut versorgt, warum jetzt auch immer, ist einfach so. Aber mir geht es jetzt darum, mit Ultraprävention das Thema bewusst zu machen, hallo, natürlich sind Frauen was Besonderes und sie haben eine besondere Art und Weise, Herzinfarkt zu haben, aber können wir nicht einfach anstatt, dass jetzt alle in der Inneren immer nur warten, bis alles begleitet kaputt geht und immer muss dann der Mensch sein Verhalten ändern. Der Mensch, meistens Frauen mögen dann nicht Medikamente, das wäre aber dann mein Rat, doch vielleicht kleine Dosierungen von Medikamenten zu Hilfe zu nehmen plus das Verhalten, meinetwegen Blutdrucksenker, Cholesterinsenker, das wird alles so abgelehnt, aber das ist falsch, ne? Wenn man nur alt wird. Aber Ultraprävention bedeutet wirklich frühzeitig individualisieren, wer bist du denn? Was hast du denn für einen Knochen und was hast du für ein vaskuläres Gefäßrisiko? Und viele dieser Dinge sind in den 40ern sichtbar.
Wir hatten ja vorhin gesagt, also dir geht es darum sozusagen, die Knochendichte, die gute, gesunde, junge Knochendichte zu erhalten. Im oder im kassenmedizinischen System geht es ja im Grunde darum, Brüche zu vermeiden. Ne? So kann man das, glaube ich, differenzieren, ne?
Ja.
Und es gibt ja schon die Empfehlung, wir hatten sie auch, habe ich ja vorhin schon gesagt, bei Meno an mich. Also es das heißt dann immer, man soll ausreichend Kalzium zu sich nehmen, mindestens 1000 Milligramm am Tag. Man soll im Winter Vitamin D nehmen und Sport machen, am besten Kraftsport. Und ansonsten passiert ja sehr, sehr lange gar nichts, ne? Sondern es wird darauf vertraut, dass der Knochen eben fest ist und ab 70, glaube ich, ist die Knochendichtemessung vorgesehen. Jetzt haben wir darüber gesprochen, was das Problem ist. Was rätst du denn oder wie findest du denn, dass man den Knochen schützen sollte? Also man sollte hingucken, ja, aber was tut man dann, wenn man sieht, da verändert sich was?
Also jetzt, ich bin ja jetzt eine Erwachsenenärztin und dieses Schützen könnte man natürlich jetzt auch schon in die Kinderheilkunde und in die Jugendmedizin und ins junge Erwachsenenalter könnte man jetzt auch schon Dinge sagen, die schützen. Aber darüber bin ich nicht Expertin genug und das ist jetzt auch nicht, sagen wir mal, mein Fokus. Sondern mein Fokus ist, meistens lerne ich die Menschen in den 40ern kennen und ich finde, dass jede Frau sollte sich in den 40ern darüber Gedanken machen, Zum Beispiel, ob sie sich, ich sage jetzt mal provokativ, das leisten kann, die Hormonersatztherapie nicht zu nutzen. Ich finde, man müsste das aus internistischer Sicht drehen. Es soll also nicht so gynäkologisch nur darum gehen, dass die schwitzt, bekommt es und die schwitzt nicht, sondern man müsste wirklich gucken, wer bist du denn? Was ist denn zum Beispiel mit 47? Was ist mit deinen Knochenabbauwerten? Was ist mit deiner Knochendichte? Wo stehst du? Und was ist genau bei dir die Situation mit den Hormonen? Es gibt ja auch Frauen, die, sagen wir mal, eine ganz gute, auch wenn sie rund sind, Östrogenisierung auch noch haben, vielleicht auch noch ziemlich lange Zeit. Aber es gibt auch schon Frauen, die haben schon Östrogenmangel in den 40ern. Und der Knochen beginnt da schon, sich zu verabschieden. Und da denke ich, dass ein Tool, was Frau machen kann, und das gibt's ja auch auf Kasse, ist, die Hormonersatztherapie zu nutzen. Das Erste. Und das Zweite ist, dass ich finde, dass man parallel zum Knochen im Blut ein paar Gefäßkrankwerte gucken müsste. Allen voran das Lipoprotein A, was ja ein genetischer Risikofaktor ist. Ne? Der kann sehr hoch positiv sein, er kann aber auch so halb am Ansteigen sein. Dann muss man postmenopausal auch noch mal gucken. Es kann nämlich sein, dass der bei der Frau im Rahmen der Postmenopause auch noch mal steigt. Ansonsten muss man den bei den Männern nur einmal im Leben machen. Aber bei positivem, also erhöhtem Lipoprotein A, ist wirklich das vaskuläre Risiko, zu Lebzeiten ein Ereignis zu bekommen, deutlich vergrößert. Ja, individuell auch noch mal ein bisschen unterschiedlich. Dann müsste man das LDL-Cholesterin gucken, den Blutdruck müsste man messen und meinetwegen auch noch die Zuckerwerte, aber bitte nicht den nüchtern Zucker, sondern lieber den HbA1c-Wert. Und aus diesem Konzept, ich habe ja in dem Buch bei den Gefäßen schon auch ein paar Werte genannt, wenn man kann, nimmt man noch ein bisschen mehr, und zu gucken, kann ich mir es zum Beispiel auch leisten, das LDL-Cholesterin bei 140 zu lassen, was etwas erhöht ist. Manche ja, manche aber nicht. Ja, und man hat auch da Zeit. Man kann aber gucken, was ist denn mit meinen Gefäßen?
An der Hauptschlagader, ne?
Ja, das ist, sagen wir mal, ein sehr schöner Ort, wo man wirklich gut gucken kann. Es gibt natürlich mehrere Gefäßbetten. Ne? Es gibt die Aorta, es gibt die Beckengefäße, die sind häufiger auch betroffen, vielleicht eher bei Männern, dass die sich da verkalken, vielleicht auch mehr bei Rauchern. Die Nieren, es gibt die Augen, also es gibt das Herz, ne, bei jemandem Mann, der raucht, macht man vielleicht auch nochmal eine kardiologische Untersuchung. Also, aber bei den Frauen tatsächlich würde ich jetzt mehr und mehr erstens gucken vor den Wechseljahren, was ist mit mir und den Hormonen. Und es muss mehr verstanden werden, dass es hier nicht geht um Schwitz und irgendwie so unwichtige Dinge, sondern das ist um wirklich wichtige.
Schwitzen ist auch wichtig.
Ja, es ist alles wichtig, aber es wird von den anderen nur so getan, als sei es nicht wichtig.
Und naja, worum es dir
von
geht.
Den Zweiflern und dass das die Frau jetzt, das sei doch normal und natürlich und sie muss das jetzt aushalten. Aber früher sind wir nicht so alt geworden.
Naja, und du guckst ja wirklich einfach auch nochmal anders drauf. Du guckst ja gar nicht auf gynäkologische und Wechseljahresbeschwerden.
Ich guck schon.
Wirklich, ja, aber
und bin auch dankbar, dass es Symptome gibt. Aber
du hast das Internistische im Blick.
Ich habe das Internistische im Blick.
Und betrachtest die Hormonersatztherapie als internistische Unterstützung im Grunde genommen.
Ja, als
ne?
Tool, so wie andere Sport und Ernährung oder Blutdrucksenker. Für mich ist es einfach eine Möglichkeit, mit Nährstoffen und Hormonen in diesem Zeitfenster, wo die Schulmedizin quasi noch nichts schlimm
zuguckt.
Findet, vielleicht auch Medikamente noch übertrieben wären, da kann man wirklich mit Hormonen und Nährstoffen funktionell den Stoffwechsel im Rahmen seiner Alterung sehr schön unterstützen, dass er eben nicht alles auslebt, was denn da als Veranlagung im Alter möglich wäre.
Du hast ja jetzt auf meine Frage, was soll denn eine Frau tun oder was kann man denn tun, allgemeiner geantwortet. Lass uns doch einmal nochmal wirklich den Knochen in den Blick nehmen. Also ich habe ja in deinem Buch zwei Knochenabbauwerte kennengelernt. Beta Cross Labs und TRAB5B. Ich weiß noch nicht mal, ob ich die richtig ausspreche.
Doch.
Ich kannte, ja, okay. Ja. Ich kannte die wirklich noch gar nicht. Von denen du sagst, dass das die wichtigsten sind.
Na, sag mal so, es gibt auch noch andere Knochenabbauwerte im Urin. Also manche finden die besser. Die Wahrheit ist, ich bin eine Blutabnehmerin und ich suche immer Dinge, die ich im Blut mitmachen kann. Ich kämpfe jetzt nicht mit irgendwem, wenn du morgen einen super Osteologen-Spezialisten triffst, der sagt, was Frau Orphanos erzählt, totaler Kokolores, man muss im Urin machen. Ja, dann hat er recht. Man kann das auch machen. Aber man kann auch sehr schön über das Blut sehen, wenn diese Werte steigen. Es sind auch nicht die beiden Werte immer parallel. Mal ist der eine ein bisschen mehr im Vordergrund, mal der andere. Ich sage auch nicht, dass ich den einen schlimmer oder nicht schlimmer finde. Feiner finde ich vielleicht die Crosslabs, wenn ich mir jetzt einen aussuchen würde. Trotzdem netter ist beides, weil beide steigen im Rahmen von Knochenabbau sukzessive von Jahr zu Jahr, von Jahrzehnt zu Jahrzehnt an. Und jetzt kommt's, die Normbereiche sind so formuliert, dass es als normal gekennzeichnet wird, dass es im altersgemäß zum Anstieg kommt, so dass du jetzt denken könntest, ach, normal ist ja gesund. Also ganz schlimm hohe Abbauwerte haben auch Dialysepatienten, ja, ist eben überhaupt nicht normal, ist total krank. Es steht da aber dann eben nicht, das sieht man auch in meinem Buch, da habe ich ja diese Skala auch gemacht für diese beiden Werte, für andere auch. Und dann habe ich immer, um euch zu versuchen, den Konflikt, den ich ja auch habe, die Bezeichnung der Normwerte ist mal so, aber bei den Knochenabbauwerten ist es wirklich so, jedes Jahr ist es normal, dass es immer alles steigt. Also zum Beispiel bei den Beta-Crosslabs ist so richtig super, niedrige Werte von 0,2, 0,3, meinetwegen auch noch 0,3,5 und dann steht da, normal ist aber bei einer Frau irgendwie kleiner 0,9. 0,9 ist schon wirklich richtig, alles über 0,5 ist schon interessant und 0,9 ist schon wirklich richtig schlimmer Knochenabbau.
Aber gut, das deckt sich ja mit dieser grundsätzlichen Haltung, dass man sagt, bevor nichts bricht, sind wir noch nicht zuständig, ne?
Ja, ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass noch gar nicht gewusst wird, dass man was machen könnte, ne? Es wird ja sehr gegen Vitamin D gesprochen und alle, die nicht Ärzte sind, Stiftung Warentest und Deutsche Gesellschaft für Ernährung meinen ja, die Ernährung, wir kommen aus. Selbst in den Leitlinien von den Osteologen wird ja auch eher all das so pauschal empfohlen. Und das ist vielleicht nochmal was, jeder und jede von uns ist anders, was auch den Nährstoffbedarf betrifft. Auch das hat genetische Unterschiede. Also der Vitamin-D-Stoffwechsel, Vitamin-D ist ja ein Steroidhormon, das ist nicht so, dass das du das jetzt isst und ich esse das vor den Vorstoff und dann pass, haben wir die gleichen Werte. Haben wir
ist
nicht.
Ist ja bei Östradiol auch so.
Ja, aber das wird bei Vitamin D wird so getan, als sei das jetzt ein Selen oder ein Magnesium. Ist es aber nicht. Das ist ein richtiges Hormon und da gibt es eine riesen Genetik, die bei dem einen dazu führt, dass der mit 1000 Einheiten am Tag sehr selten meine super Werte, die ich als gesunde Zielwerte habe. Andere, mehrere brauchen 20.000 am Tag und im Schnitt braucht der relativ gesunde Weißlingsmensch in Berlin lebend, auch jetzt nicht super dick, super alt, sondern so ein Mittelmensch braucht vielleicht so 5.000, 4.000 Einheiten am Tag, um gute Spiegel zu haben. Jetzt hat doch der, der eine Osteoporose hat, der muss doch sowieso auch mit Vitamin D irgendwie ein besonderes Problem haben. Es ist auch so. Das sind nicht die, die dann besonders viel brauchen. Es sind meistens eher welche, die brauchen nicht so viel, aber die haben dann eine Störung in diesem Calcium-Vitamin-D-Stoffwechsel, ne? Und ich plädiere jetzt dafür, dass jede individuell. Ich weiß, dass das teuer ist. Trotzdem wird man unterm Strich Geld sparen. Das Problem ist nur, dass man im Moment kurativ und präventiv Geld geben müsste und dass das nicht da ist. Aber man müsste, jede Frau braucht meinetwegen mit 47 eine Knochendichtemessung.
Das haben wir schon oft empfohlen bei Mino an mich.
Diese Knochenabbauwerte geguckt werden, weil in der Dichtemessung siehst du quasi die Vergangenheit, ne, was ist bis heute passiert. Und sie kann eine tolle Dichtemessung haben, aber wenn die Abbauwerte hoch sind, und du weißt, sie ist auch schon ein bisschen im Übergang zum Östrogenmangel, dann weißt du, dass das ein Knochen ist bei dieser Frau, der das Östrogen schmerzlich abbauend vermisst.
Und das ist dann sozusagen der Gewinn gegenüber nur der Knochendichtemessung, ne? Weil diese beiden Werte bringst du ja jetzt mit ins Spiel.
Also du siehst im Blut immer das, was dann in 20 Jahren in der Struktur sich manifestiert. Du kannst im Blut den Diabetes schon, den normalen Altersdiabetes schon 30 Jahre vorher sehen. Also man kann einfach im Blut Prozessentwicklung sehen. So wie am Aktienmarkt kann man doch Prozessentwicklung sehen. Oder wenn du jetzt ein Unternehmensberater bist und du analysierst eine Firma, Stärken, Schwächen und du willst jetzt den Gewinn fördern, dann sitzt du doch auch nicht da und wartest und guckst, wie das Unternehmen in die Insolvenz geht. In der Inneren kümmern wir uns erst, wenn das Unternehmen in der Insolvenz ist. Das ist wirklich so. Ne, also auch die Kardiologen, finde ich, die sind schon recht präventiv, einfach weil sie auch mit den Statinen und anderen Medikamenten große Möglichkeiten haben, das LDL zu senken. Und ja, das ist wichtig. Nephrologen sind noch nicht so präventiv. Die sind noch sehr mit der Nierenersatztherapie beschäftigt und finden, dass also jemand, der noch gar nicht so hohe Nierenwerte hat, bei denen auch noch gar nichts zu suchen hat. Und in diesem Gap, es gibt 1000 Gaps, ne, Knochen, ja. Ach, Diabetes, da könnte man durch spezifisch, wer bin ich denn und was muss ich wirklich vielleicht ändern? Ich glaube auch, das Verhalten zu ändern ist ja jetzt nicht so leicht. Aber wenn doch der individuelle Mensch wüsste, nein, ich habe fast einen Zucker, ich habe einen Prädiabetes, ich muss jetzt mit meiner Ernährung was tun. Ich muss jetzt Sport machen, aber ich muss vielleicht auch Nährstoffe nutzen, Zink, Chrom, vielleicht auch Progesteron und mir Gedanken machen, was ich mit der Hormonersatztherapie mache.
Und sag mal, du hast eben gesagt, es ist teuer. Also wenn ich jetzt das vielleicht gerade höre und denke, ach, ich möchte gerne mal diese beiden Werte nehmen lassen. Also Knochendichtemessung, ich habe das vor 3 Jahren machen lassen, da waren es 45 Euro. Was würde das denn kosten? Sind das auch so 20 Euro Werte?
Also ich muss sagen, ich weiß die Preise jetzt nicht auswendig, aber zweistellig ist schon in der Labormedizin viel. Ne? Das heißt, da kostet jetzt nur was ganz Besonderes dreistellig. Ja. Ich meinte auch mit dem teuer nicht, ich finde nicht für den Einzelnen, dass es teuer ist. Es wäre für das System natürlich teuer, wenn das System neben der kurativen Medizin, die Krankenkassen, jetzt auch die Prävention mitstemmen muss. Und das ist jetzt der Grund, warum das nicht passiert.
Ja, es ist einfach eine andere Art, drauf zu gucken, als letztendlich das Sozialgesetzbuch es tut. Ne? Das wirtschaftlich Notwendige, klar, muss man einfach einmal festlegen, was versteht man darunter. Das wäre eine große Veränderung. Und es würde eine lange Übergangszeit brauchen und in der Zeit müssen wir das alles selbst in die Hand nehmen. Und es tut ja auch nicht jeder, ne? Also, und man ist ja auch nicht dazu verpflichtet, aber es ist eben doch was, speziell bei den Knochen. Ich muss dann immer wieder an dieses große Thema, an das Phänomen Wechseljahre denken, dass es halt einfach so ist, Bescheid zu wissen, hat noch nie geschadet, ne? Dann muss man sich ja, oder im besten Fall macht man sich nicht verrückt, fand ich auch so lustig, in deinem Buch steht ja auch mehrfach, bitte lesen Sie nicht weiter, wenn Sie sich jetzt um jeden Blutwert Sorgen machen. Das hat mich auch sehr amüsiert und ich finde, das gibt so ganz präzise wieder, dass man sich halt immer wieder neu verorten muss an allem Wissen, was da ist und dass das nicht immer einfach ist.
Ja, ist nicht einfach, stimmt. No?
Lass uns doch mal über so ein bisschen handfester über Calcium und Dosierung und solche Sachen sprechen. Ne? Also die allgemeine Empfehlung ist ja, habe ich vorhin schon gesagt, genug Calcium essen. Du empfiehlst es sicherlich zu nehmen und was für eine Dosis befürwortest du da? Was würdest du der durchschnittlichen, ich sag mal 50-jährigen Frau anraten oder kannst du das gar nicht so pauschal sagen?
Also immerhin in den Leitlinien hört die Frau ja auch, dass sie 1000 Milligramm pro Tag allerdings dann über die Nahrung nehmen soll. Das mit der Nahrung ist echt nicht so leicht.
Nee.
Und insofern würde ich sagen, lieber ernährt sich die Frau gesund und so, wie sie sich gut fühlt und nährt. Ich meine, ein paar gesunde Sachen, Brokkoli oder Gemüse, sind ja auch kalziumreich. Meine Erfahrung ist, dass das nicht reicht. Und ich messe jetzt halt alles aus, Diana. Ne? Insofern auf keinen Fall gebe ich jetzt hier pauschale Dosierung. Aber was ich gerne machen würde, ist, dass ich vielleicht mal die Angst nehme, überhaupt sich mit Calcium zu beschäftigen. Ne? Also viele haben nämlich Angst vor Calcium und hören auch von meinen Kollegen, dass also die Calcium-Einnahme dazu führen würde, dass wir verkalken. Und tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Wir verkalken an den Gefäßen, weil wir sauer sind und der Knochen sich entkalkt und dann regnet es unphysiologisch Calcium und das ist nicht etwas, was auf Dauer gesund ist. Besser ist es, genug Calcium und Vitamin D und Freunde zu haben, sodass dann der Knochen nicht so angeknabbert wird und damit verkalken wir weniger. Also Calcium gehört zu den basischen Mineralien. Wenn jetzt die Heilpraktikerin dir sagen würde, nimm bitte basische Mineralien, wo dann auch Calcium mit drin ist, würdest du gar nicht solche Ängste entwickeln, ne? Aber so ein reines Calcium von einer Ärztin ist sofort ein Grund, sich also wahnsinnig aufzuregen. Und meine Erfahrung ist, ich finde auch, das kommt ganz gut auch in Untersuchungen raus, dass doch Calcium etwas ist, auch Magnesium, woran es uns fehlt. Und das ist eben nicht so leicht mit der Nahrung. Und jetzt mit einer Osteoporose, wenn man jetzt zum Beispiel mal rechnet, Mann, wenn man wirklich die Knochendichte verdichten will und man macht jetzt also neue Hormonersatztherapie, das Östrogen stoppt auf jeden Fall diese erhöhten Abbauwerte, die gehen dann runter. Dann macht man Sport und Kraftsport und ernährt sich gesund und dann braucht man doch auch Calcium, um den Knochen dichter werden zu lassen. Und ich gebe durchaus in der Praxis Dosierungen von 2000 Milligramm Calcium am Tag. Ja, manche brauchen weniger, manche brauchen aber auch noch mehr. Nein, mach das jetzt nicht nach, weil ich das immer alles ausrechne. Ich habe nichts mit der Ernährung zu tun, sondern egal, was die Frau macht, gesund oder nicht gesund, kann man mit Nährstoffen Medizin machen. Medizinische Nährstofftherapie nach Labor. Und da Nährstoffe und Hormone zusammenarbeiten, Vitamin D, Calcium, Magnesium, Bor, K2, A, die arbeiten zusammen am Thema Knochen, muss man alle zusammen, wenn man den Knochen behandeln will, meinetwegen auch mit diesen Nährstoffen und dem Hormon so versorgen, dass das dann auch was macht gegen die Naturabbau. Ne? Also insofern, das wäre jetzt meinetwegen das Nächste, dass wenn also die Frau festgestellt hat, sie hat eine Osteopenie und sie hat auch ein bisschen erhöhte Knochenabbauwerte, dass sie dann erstens doch sich traut, gibt keinen Grund, sich nicht zu trauen, mit der Hormonersatztherapie zu beginnen. Vor allen Dingen das transdermale Estradiol hemmt den Knochenabbau, das Progesteron fördert ein bisschen den Aufbau, Kraftsport und dann, um aber auch richtig Dichte herzustellen, brauche ich Calcium. Und dieses Calcium wird reguliert vom Vitamin D-Stoffwechsel. Und da haben wir alle einen Mangelpunkt und jetzt kommt es darauf an, dort alles rauszuholen, was meinetwegen geht. Und das geht jetzt auch nicht mit 800 Einheiten Vitamin D bei den wenigsten. Viele brauchen wirklich mehrere tausend Einheiten pro Tag plus meinetwegen 1000, 2000 Calcium plus vielleicht 500.000 Magnesium plus 3 oder 6 Milligramm Bor, manche brauchen auch mehr, manche brauchen es gar nicht, plus K2. Aber ihr müsst dann doch, wenn ihr Wirkung haben wollt, so richtig Wirkung, wie so in der Medizin oder auch in der Landwirtschaft oder in der Kunst, ich weiß nicht, muss man die richtige Dosis finden, die dann auch innen drin wirkt. Und dafür muss man messen. Das habe ich alles vor allen Dingen zum Beispiel in dem blauen Buch erklärt, aber auch nochmal in dem orangenen Buch explizit, was man alles einstellen kann, wenn man einen guten Knochen oder wenn man den Knochen unterstützen will. Ne?
Da gibst du ja wirklich auch eine Anleitung, weil Fakt ist, selbst wenn man jetzt denkt, oh, das gönne ich mir oder jetzt nehme ich Geld in die Hand und will das wissen, also bis man dann sozusagen einer Ärztin, einem Arzt gegenüber sitzt, die einem da weiterhilft, wird ja einfach Zeit vergehen. Und ich finde es jetzt gerade ein bisschen schade, weil beim letzten Mal hattest du ja schon so ein paar Nährstoffe genannt, wo du sagst, ach, das kann überhaupt nicht schaden, das kann eigentlich jeder jetzt mal nehmen oder mal damit anfangen. Beim Knochen.
Da ging es aber dann vielleicht auch so ein bisschen um die Gesunden. Weißt du, wenn du jetzt gesund bist, 30, 40 Jahre und willst einfach was für dich tun, dann hat sowieso aus meiner Sicht fast jeder bei allem irgendwie ein Hüngerchen. Und dann kann man auf jeden Fall mal anfangen mit B12 und meinetwegen auch mit 2000 D und meinetwegen 1000, 1500, 2000 Milligramm EPA, DHA. Das schadet alles nicht. Aber jetzt geht's darum, dass man medizinisch ein Knochensystem ärztlich medizinisch ja quasi behandeln und retten will. Und ja, man kann da auch irgendwie blind anfangen. Aber so kommt man nicht weiter, was ich wirklich hier schon erlebt habe, das wusste ich nicht, dass das geht, ist, dass man Knochendichte-Messungen nach 2 Jahren verbessern kann. Ist echt harte Arbeit von Patientin vor allen Dingen, aber auch mir. Aber das geht. Aber das geht jetzt nicht einfach so. Du musst schon, so wie beim Sport, wenn du richtig Muckis haben willst, musst du richtig was tun. Und wenn du dann auch noch gewinnen willst, brauchst du einen Trainer, der dir dann auch nochmal sagt, wie du mit deinen Schwachstellen trotzdem dann irgendwie gewinnen kannst. Ne? Ob das dann Bodybuilding ist oder Karate oder Tennis oder auch, ich weiß es nicht was. Ne? Also irgendwann brauchst du einen Plan und eine Strategie und dann auch vielleicht, sagen wir mal, konkrete Ziele, die auch dann erreicht werden müssen. Und insofern, wir reden jetzt hier schon über eine Krankheit und nicht mehr über die, die jetzt einfach so gesund irgendwie mal was machen wollen. Das ist was anderes.
Kannst du das sagen zur Verhinderung dieser Krankheit? So sind wir ja mal losgelaufen, ne? Also würdest du es da anders sehen, dass man da dann eben doch bei den genannten Nährstoffen mit einer niedrigen Dosis?
Also ich würde sagen, dass jetzt, es gibt wirklich nicht wenige, die einfach die Krankheit bekommen, wenn sie die Hormone nicht bekommen, weil es genetisch schwierig ist und dann werden jetzt Nährstoffe allein und Sport, ich weiß nicht, ich bin ein bisschen
desillusioniert,
weil auch in Wahrheit jetzt nicht jede von uns den ganzen Tag nur Zeit hat, sich mit sich selber zu beschäftigen.
Sehr wahr.
Weißt du, ne? Insofern, ich will auch diesen Druck gar nicht so aufbauen. Ich will lieber, macht doch bitte das, was euch möglich ist, was gesund ist. Nutzt die Zeit, die ihr habt und macht da möglichst viel gesund. Aber stresst euch nicht so sehr. Schaut euer Risiko und lasst euch doch auch von Stoffen helfen. Eine Mischung. Ja?
Ja, die Gefahr ist nur, dass wir jetzt noch viel mehr Stress auslösen für alle, die jetzt eben nicht mal eben in so eine Praxis reinlaufen und die Rechnungen bezahlen können. Ne? Deswegen glaube ich, ist das schon wichtig und das ist mir auch aufgefallen in deinem Buch, dass du immer wieder so Brücken baust ins kassenmedizinische System, ne? Dass du so Anleitung gibst, wie man, also mit welchen Werten und Auffälligkeiten man sozusagen sich da wieder so eine Tür öffnet, bis hin zu was auf den Überweisungen stehen soll. Also fand ich wirklich sehr auffällig gegenüber den beiden anderen Büchern. Und vielleicht können wir da einmal beim Knochen nochmal sprechen. Also was wäre da so eine Anpacke, um ins kassenmedizinische System wieder reinzukommen? Also ich gehe auf eigene Faust zur Knochendichtemessung, bin 50 Jahre alt. Der Wert ist, also die ist viel zu niedrig. Damit kann ich doch zu meinem Hausarzt gehen und dann kann ich doch erwarten, dass der was tut oder nicht?
Nee, finde ich tatsächlich nicht, ohne dass ich jetzt einen Vorwurf machen möchte. Aber meine Erfahrung ist das eben nicht, sondern eher ist es dann so, dass die Frau für bekloppt erklärt wird und es sei doch alles normal oder sowas. Ne? Mhm. Insofern, sag mal so, Diana, ich bin nicht für ein unendliches Privatsystem, wo irgendwie alle irgendwie alles selber zahlen sollen, sondern ich finde es ungerecht, dass es so ist, wie es ist. Und ich will verdammt nochmal, dass das System sich zuständig fühlt. Und der Trick, das war nämlich pfiffig vielleicht mit den Überweisungen. Es kann mit diesen Überweisungen jetzt jede Ärztin, ich meine mal so, wir Frauen haben ja auch oft Angst und trauen uns dann vielleicht auch nicht gegen die Kollegen irgendwie so Widerstand zu leisten. Und mit diesen Überweisungen kann aber jetzt jede Ärztin, die HNO-Ärztin, die Kinderärztin, die Orthopädin, die Gynäkologin könnte dir jetzt, wenn du mit deiner Knochendichtemessung ankommst, dir mit dem Wort, Patientin hat eine Osteopenie, erbitte osteologische Anbindung, dir in einem osteologischen Zentrum einen Platz besorgen. Und tatsächlich gibt es mittlerweile auch ganz gute osteologische MVZs. Ja, die haben das alles so ganz geschickt gemacht. Meistens kriegt man da auch eine Blutdiagnostik. Man muss für die Knochendichte meist etwas bezahlen. Aber immerhin ist man dann im System drin. Und der Trick ist, du kommst nur ins System, wenn du eine Diagnose hast. Und das habe ich jetzt verraten, wie man aus dem Blut und aus der Bildgebung, die schnell mal so als normal ist doch nicht schlimm, altersgemäß abgewuselt wird, wie man das jetzt formuliert in schlimmste nephrologische Worte, sodass dann der Gegenüber, der jetzt diese Überweisung liest, diese Frauen nicht mehr ablehnen kann. Ne, wenn man zum Beispiel schreibt, 47-jährige Frau in der Knochendichtemessung perimenopausal bei schon Östrogenmangel, Nachweis einer Osteopenie, dann kann ich sie überweisen zur Gynäkologin und kann sagen, bitte Einleitung der Hormonersatztherapie, weil Osteopenie das wissen auf jeden Fall die Gynäkologen, dass da ihre Hormonersatztherapie wirklich ein wichtiger Faktor ist. Ich kann sie dann aber auch zur osteologischen Praxis schicken und sagen, bitte weitere Betreuung und alle 2 Jahre bitte Kontrolle der Knochendichte, dass zumindest erstmal aufgepasst wird. Außerdem gibt es ja auch immer Forschung und die Medikamente ändern sich. Und wenn man erstmal mit einem Fuß in so einer Praxis drin ist, wird man zumindest immer wieder einbestellt und kontrolliert und man bekommt auch ein bisschen Blutwerte. Das heißt, ich will einfach, dass gelernt wird, und das kann ich euch jetzt nicht abnehmen, weil in den Hausarzt- oder in den Normalopraxen, man wird nicht untersucht. Und selbst wenn man Befunde hat, erfolgt keine weitere Konsequenz, weil es nicht so richtig eine gibt. Aber es wird auch noch nicht mal dann so einbestellt, sondern es wird dann einfach gesagt, ja, alles altersgemäß und machen Sie mal Sport und ernähren Sie sich gesund und entspannen Sie sich. Und das möchte ich, dass das durch ein aufgewiegeltes Volk aufhört. Ja, ich weiß sonst nicht, was ich machen soll. Ihr müsst euch bilden und müsst dann wütend werden. Und dann aber jetzt, sagen wir mal, konstruktiv mit der Ärzteschaft ins Gespräch kommen. Und wirklich, es gibt so viele Ärztinnen, die in Wahrheit sich nach euch sehnen. Ja, Patientinnen, die gesund sein wollen, die was für sich tun wollen, die auch mitarbeiten wollen. Und die brauchen aber Bildung. Diese Ärztinnen haben keine Zeit, das jetzt euch diesen Wunsch zu erwecken. Das habe ich auch nicht geschafft. Ne? Jetzt mit den Büchern, jetzt lest ihr das. Oh, und dann entwickeln sich Gedanken und das ist wichtig und dann muss man sich seine Ärzte suchen und es gibt nette Ärzte und Ärztinnen und der Trick ist eben über diese Eigenfinanzierung der Befunde dann zu schauen, was habe ich denn für Veranlagungen und Diagnosen, das dann aber zu formulieren in Medizinersprache. Es ist so wie 112, ne, bitte hier liegt einer, dann kommt keiner. Wenn du aber sagst, Atemstillstand, bewusstloser Patient, kommt jemand. Das heißt, du musst in unserer Sprache, und wir sind trainiert für Diagnosen, Stadien und dann auch so Zusammenhänge, du musst Dinge zusammenbringen. Wenn du sagst, 47 Jahre, Osteopenie, Perimenopause, Haarausfall, schon Östrogenmangel, Mutter, schwerste Osteoporose, positive Familienanamnese, Zustand nach Cortison und Rauchen, bitte dringend mit Betreuung. Das ist die Idee, in diesen Überweisungen 3, 4, 5, 6 Sachen zu kombinieren, sodass dann Dr. Haus, der da sitzt, gut, da kann er dann nicht mehr sagen, die spinnt, sondern es ist zu schlüssig, was dann da zusammengebracht wird. Meinetwegen auch positives Lipo-A, Osteopenie, bitte kardiologische Vorstellung, meinetwegen an den Hausarzt, eine Liste von Dingen, die der machen muss. Und das ist dann tatsächlich auch für die Ärzteschaft schwer, wenn ein anderer Arzt, selbst aus dem Privatsystem, ordentlich vorgearbeitet hat, dann können die jetzt auch nicht sagen, nee, ist nicht. Sondern die ärgern sich dann zwar, aber die müssen sich dann schon kümmern. Ne? Also es ist so wie ein Anwalt jetzt für die Patienten. Also ich muss euch die Sprache beibringen. Ich muss euch beibringen, wie man, wenn man Gesundheit lesen will, anders die Laborwerte interpretieren muss. Auch wie man dann unter Nährstofftherapie, dass man sich nicht dauernd fürchtet, weil dann endlich mal Calcium oder Vitamin D da ist, wo ich es gern hätte und plötzlich regen sich alle auf. Also es ist einfach eine Wissenslücke da und die Wahrheit ist, dass ich das auch an der Uni nicht gelernt habe und dass ich jetzt auch nicht erwarte von den Hausärzten, dass die das können müssen. Ihr müsst es aber verstanden haben.
Ja, ja. Du schreibst ja auch immer wieder, nein, das ist nicht evidenzbasiert.
Naja, es also, ist so, wie ich es jetzt, es ist so viel evidenzbasiertes Wissen da draußen, was nicht zu euch kommt. In Wahrheit ist schon sehr viel evidenzbasiert. Es ist nur nicht in Studien nachgewiesen, dass es jetzt billiger ist. Oder sag mal so, diese Anwendungsstudien, die gibt es nicht. Grundlagenforschung gibt es.
Ja, ja. Ja.
Aber so wie ich das jetzt zusammenfasse und dann auch alles einstelle, nee, das machen die eben in den Studien nicht. Die geben pauschale Dinge an Menschen, die vorher nicht gemessen worden sind, was überhaupt die Grundausstattung ist.
Elena, wir sind schon weit fortgeschritten in der Zeit. Ich wollte einmal noch, weil du ja so eine entschlossene Befürworterin der Hormontherapie bist, ne? Es gibt ja diese große Angst vor dem Brustkrebs. Was sind denn für dich Ausschlusskriterien? Welchen Frauen gibst du würdest auch du keine Hormone verordnen?
Also erstmal die Hormonersatztherapie mit E2, Transdermal und Progesteron. Ich sag jetzt mal, macht jetzt keinen Brustkrebs. sondern das Leben, Alterung und alles mögliche andere macht Brustkrebs plus Genetik. Das heißt, Brustkrebs, ob du Hormone nimmst oder nicht, ist sowieso zu 6 oder 8% unser Schicksal. Und nur weil du die Hormone nicht nimmst, heißt das nicht, dass du keinen Brustkrebs bekommst. Also das Thema Brustkrebs, jetzt ohne dass die Frau das hatte, würde ich sagen, existiert jetzt in meinem Kopf gar nicht mehr. Nur wenn die Frau Brustkrebs hatte, Hormonrezeptor Brustkrebs hatte, dann wird alles schwierig und dann geht das, was ich mit der Hormonersatztherapie jetzt will, erstmal nicht. Und dann muss sie eben alles andere nutzen. Sie muss Krafttraining, Calcium, Vitamin D, optimale Schilddrüse, vielleicht auch, also alles andere, Melatonin, alles andere außer E2 und Progesteron geht. Nur das geht dann erstmal nicht. Und in Wahrheit glaube ich, dass das auch noch nicht das letzte Wörtchen da gesprochen ist. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass das in 10 Jahren sich als falsch herausstellt, dass man pauschal, dass jeder Frau das jetzt einfach verwehrt.
Du meinst, dass sich als Fehler herausstellt, dass man sagt, Frauen mit hormonpositivem Brustkrebs dürfen kein Östradiol kriegen?
Ja, ich glaube, dass es sein könnte, dass irgendwann, wenn man nur mal ordentlich forschen würde und vielleicht auch mal es möglich ist, die Brustkrebskrankheit etwas zu differenzieren, dass es durchaus möglich ist, die ein oder andere Frau, je nachdem wie alt sie ist, je nachdem was sie für eine ist, nach 2, 3 Jahren doch wieder ansetzen zu können, wenn sie geheilt ist.
Mhm.
Das geht aber jetzt im Moment noch nicht, aber das ist in Wahrheit das, was ich glaube, was eines Tages mal normaler sein wird und dass das, was heute ist, eher noch die Folge von den ganzen Ängsten ist aus den letzten 20, 30 Jahren. Also insofern.
Aber es gibt noch andere Frauen, ne? Hattest du nicht auch die großen Myome genannt in deinem Buch?
Brustkrebs, Zustand nach ist was anderes, aber wenn die Frau keinen hat, selbst wenn die Mutter oder sagen wir mal in der Familie jemand war, ist das per se jetzt nicht sofort eine Kontraindikation. Nein. Das zweite ist, es gibt Frauen, die haben ein komisches Endometrium, also Gebärmutterschleimhaut, Polypen, Hyperplasie. Also das geht auch nicht. Das muss geklärt sein, weil das Östrogen die Gebärmutterschleimhaut motivieren würde zu wachsen. Also die Gebärmutterschleimhaut muss gesund sein und genauso auch die Gebärmutterwand. Es gibt viele Frauen, die haben sehr, sehr große Myome. Die haben gerade in der Perimenopause auch heftige Blutungen, Schmerzen. Und da wird eigentlich bisher gesagt, ja, du musst durchhalten und freue dich, wenn du dann irgendwann deine Tage nicht mehr hast, weil dann könnte es sein, dass sich das Problem beruhigt. Das bedeutet aber, dass wenn eine Frau große Myome oder ein Uterus myomatosus hat, dass per se immer und ewig das Östrogen ein Problem bleiben wird, weil das Östrogen tatsächlich das Hormon ist, das E2, was diese Myome weiter zum Wachstum stimulieren kann. Wichtig ist, Progesteron möglichst früh zu nutzen, auch schon in den 40ern, wenn Myome ein Thema sind, weil die helfen können, dass die Myome unter dem E2 nicht so wachsen, weil sie durch Progesteron geschützt sind. Früher dachte ich, dass es wichtig ist, sich wirklich bis zum Schluss um eine riesen Gebärmutter, die Myome hat, zu kämpfen. Mittlerweile würde ich sagen, nee. Ich würde sogar auch mittlerweile dann doch mehr in Betracht ziehen, die Gebärmutter vielleicht auch entfernen zu lassen, weil sonst kann die Frau nie mit gutem Gewissen die Hormonersatztherapie machen. Ne? Außerdem belastet sie auch durch teilweise manchmal ein großes Volumen den Beckenboden und auch Blasenprobleme und so können Thema sein. Also Myome ist auch überhaupt, finde ich, gar nicht gut erforscht. Ist halt eher eine stille Sache, nicht so wie Endometriose. Es tut nicht weh, ne? Merken wir nicht.
Ja.
Aber es kann halt dann doch, je nachdem, wo die sind und wie viele da sind, mal in der Perimenopause zu sehr, sehr starken Blutungen führen, die dann auch mit Beschwerden einhergehen. Also das sind so die drei Sachen. Vielleicht Zustand nach Brustkrebs, ganz schreckliche, starke Myome. Also ein kleines Myom von 3 Zentimeter, das ist nicht groß. Das wäre jetzt aus meiner Sicht keine Kontraindikation. Das würde ich probieren. Man braucht dann nur eine Frauenärztin, die im Ultraschall mit die Größe überwacht. Und eine endometriale Geschichte, das muss gegebenenfalls entfernt werden oder kuratiert oder so. Das geht auch nicht. Also es darf jetzt zum Beispiel unter E2 nicht dauernd irgendwie bluten. Dann ist da irgendwas, ein Polyp oder so. Ne? Das sind jetzt vielleicht so. Und dann meinetwegen auch noch, wenn man eine Frau hat, die älter ist, meinetwegen die 10 Jahre nicht geblutet hat, 60, wunderschöne 60, stellt jetzt fest, Ich habe eigentlich schon die ganzen Jahre irgendwelche Beschwerden. Ich wusste nicht, dass das Wechseljahre ist, bisschen Osteopenie. Da würde ich auch noch überlegen, ob ich jetzt nicht anfange. Ich weiß, in diesem Window of Opportunity ist es am besten, wenn man möglichst früh anfängt. Aber diese 60-jährige Frau muss ja auch noch mal statistisch 25 Jahre durchhalten. Und für mich ist Alter jetzt keine Grenze, nicht über auch Hormone nachzudenken. Und natürlich kann sie Progesteron zur Nacht bekommen, um besser zu schlafen. Und sie darf nicht schwer verkalkt sein. Dann geht erstmal das Estradiol nicht, weil man mit 2N, man hat Angst, dass dann vielleicht diese Plaques sich lösen, weil dann alles weicher wird. Also da müsste man erst die Gefäßgeschichte behandeln, auch mit Statinen und so. Also auch ein kleiner Plaque würde mich jetzt auch nicht stören. Also du siehst, es gibt immer, je älter die Frau ist, je mehr sie hat, muss man schon, so wie du musst ja auch beim Sport, wenn du jemanden joggen schickst, der muss Knie haben, der muss Füße haben, der muss gucken können, der muss irgendwie sich orientieren können. Also nur weil etwas per se gut oder gesund ist, heißt das ja nicht, dass jeder oder jede Einzelne das dann auch immer nutzen kann. Ne? Also man muss bei jedem individuell gucken und dann auch die Dosis, dass sich das gut anfühlt, dass sie das verträgt. Also es ist schon auch eine Kunst.
Naja,
das ist
klar.
Jetzt nicht so pauschal, jede irgendwie so, sondern jede ist anders und jede fühlt sich anders und jede braucht es auch vielleicht unterschiedlich intensiv. Mir wäre wichtig, dass jede Frau in Deutschland die Möglichkeit bekommt, einfach sich über diese Möglichkeit informieren zu können und nachdenken zu können. Meinetwegen es auch ausprobieren zu können, um dann zu gucken, wie sie sich am liebsten mag. Ja? Aber auch zu gucken, was macht mein Knochen und was machen meine Gefäßrisiken.
Wenn ich es ausprobiere mit den
Wenn ich es nicht ausprobiere,
okay.
Umgekehrt.
Das war das, was du eingangs meintest, mit kann ich mir das leisten.
Ja,
ne? Das ist wirklich ein wilder Gedanke natürlich, der mit Leitlinien nichts zu tun hat. Aber ja, also man sollte trotzdem drüber sprechen, sag ich mal, und drüber nachdenken.
Also ich will, dass drüber gesprochen wird und deswegen dieses Umdrehen. Ne? Also warum kann es nicht selbstverständlich sein, so wie du jetzt eine Brille auf der Nase hast, ich auch, dass wir automatisch in der Lebensmitte über die über Hormone informiert werden, über unsere Veränderungen. Ich finde auch, dass so viele Facharztdiagnosen, die mit Gyn nichts zu tun haben, im Rahmen der Wechseljahre entstehen. Ob das Tinnitus ist oder Zahnfleischprobleme, Gelenkschmerzen, Rheuma, Ritzarthrose, Blasenschwäche, Blaseninfekt, ich kann jetzt alles auf Psyche, Depression, Schlafen, ne? Alle Fachrichtungen müssten sich um diese Veränderungen der Hormone bei der Frau wissend kümmern und das erstmal in ihren Berechnungen mit einberechnen und das dann auch behandeln, bevor dann immer irgendwelche Ersatzmethoden verwendet werden. Die Ursache ist das ja nicht. Die Ursache ist der hormonelle Verlust und die individuelle Empfindlichkeit auf diesen Verlust.
Da sind wir wirklich noch relativ weit von entfernt, dass das alle auf dem Zettel haben, ne?
Wichtig ist, dass die Frauen es erstmal auf dem Zettel haben und
dann
eben auch nicht mehr so angstvoll in den Sprechstunden sprechen, sondern eben rationaler, fordernder, erklärender, fragender auf Boden der Informationen, die meinetwegen du ja auch, die wir geben. Ne?
Ich wollte jetzt trotzdem auch nochmal so Richtung Ende nochmal die Tür ein bisschen weiter aufmachen. Ne? Also im Vorgespräch hast du zu mir gesagt, die internistischen Basics sind verloren gegangen. Die Leute achten zu wenig auf ihren Blutdruck und ihre Blutfette. Was meinst du damit? Ne? Also weil gleichzeitig gibt es ja viele Leute, die machen wahnsinnig viel und kümmern sich im Grunde um
das war ja
Blutwert,
so ein bisschen
ne?
das Thema Longevity, ne? Also diese gesunde Langlebigkeit und was da jetzt alles so passiert, was man irgendwie machen soll. Und was ich damit meine, ist, dass also so die Basics der inneren Medizin, das doch, was doch wirklich uns am Ende krank macht und tötet, das wird irgendwie völlig ignoriert. Also jeder Zweite hat ab 50 Bluthochdruck. 20 Millionen Menschen in diesem Land haben Bluthochdruck. Wenn du nur alle richtig prima einstellen würdest. Nein, und dann heißt es, du musst sofort irgendwie dein Leben ändern. Das schafft nicht jeder. Ich bin dafür desillusioniert. erstmal Tabletten zu geben und dann mit dem Patienten, dem es auch besser geht, der Patientin, dann zu überlegen, was man nochmal selber tun kann, um vielleicht die Tablette auch nochmal von der Dosis her zu reduzieren. Aber wichtig wäre an alle Frauen, bitte kümmert euch lebenslang um einen Blutdruck von 110 zu 70. Nicht 130, 80 wie der dicke Mann. Der verträgt das. Wir haben, wenn wir jung sind, 100 zu 60, 105 zu 70, das ist unser Blutdruck, mit dem wir uns wohlfühlen.
Aber weißt du, da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass wenn du dann so eine 24-Stunden-Messung machst und die Werte sind, ich sag mal, mindestens 10 bis 15 höher, dann kriegst du in der Praxis zu hören, genauso soll der Blutdruck sein. Sie müssen gar nichts tun. Und natürlich lässt man sich das auch gern gefallen. Oder hört man das erstmal gerne?
Ja.
Also da muss ich ja, also ich finde das halt immer so schwierig. Ne? Dann brauche ich eigentlich eine Anpacke. Dann müsste ich sagen, ich will aber trotzdem was nehmen. Dazu muss ich schon ganz schön gefestigt sein, weil eine Tablette nehmen ist ja jetzt kein Hobby.
Na, erstmal könntest du das ja mal zum Anlass nehmen, mal Gedanken zu machen, was du jetzt noch mal selber machen könntest.
Ne? Ja, ich mache das doch alles
also
schon.
Also schlafen ist wichtig und dies und das. Dann Magnesium, zum Beispiel Progesteron, zweite Zyklushälfte, senkt den Blutdruck postmenopausal ein bisschen, ne, entwässert etwas. Das heißt, da ist ja auch der Trick jetzt mit Nährstoffen und Hormonen in diesem Gap, wo du auch selber noch keine Medikamente nehmen willst, auch noch mal zu versuchen, den Blutdruck etwas niedriger hinzubekommen. Und du musst doch nur, wenn du wirklich mal ein bisschen zum Beispiel 4 Milligramm Candesartan ausprobieren wollen würdest, du musst nur einen Kontext geben. Du musst sagen, meine Mutter hat einen ganz schlimmen Schlaganfall, schweren Hochdruck, alle Vorfahren in meiner Familie hatten Herzinfarkt väterlicherseits, plus du hast Kopfschmerzen und Nasenbluten. Schwupps, kriegst du deine Tablette.
Na gut.
Sag mal so, ich weiß, dass das so schwierig ist. Und mich ärgert das in Wahrheit und mich macht es wütend. Und ich weiß nicht, an welcher Schraube ich mehr drehen soll als bei euch. Ne?
Ja, aber ich glaube, du drehst schon an ganz schön guten und ganz schön vielen Schrauben. Und man muss Menschen auch zugestehen, dass sie sich nicht drum kümmern wollen.
Ja.
Ne? Also man wird immer nur einen Teil erreichen. Und auch da, das hatten wir eben schon, muss jeder sich irgendwie und auch immer wieder neu ausrichten. Ja. Und dann ist man halt vielleicht dann in so einem Gespräch mit Arzt oder Ärztin nicht schlagfertig genug, um auf den Tisch zu hauen und zu sagen, so und so stelle ich mir das aber vor. Aber gut, es ist ja auch, dieses System steht da Tropfen, ne?
Es ist ja auch so, ich finde auch mit 50, weißt du, es gibt noch so viele Sachen, die man da machen könnte, ne? Es ist auch der Alkohol, dann der Sport, dann Calcium, Magnesium, ne? Aber trotzdem, ich will, dass die Frau zumindest das Wissen hat, dass auf Dauer die nächsten 5 Jahre, wenn dann der Blutdruck einfach oben bleibt, erstens, sie wird es spüren, sie ist nervös, angespannt, und sie glaubt, sie ist gestresst. Dabei ist der Blutdruck einfach nur zu hoch gedreht. Ne? Und das muss sie dann auch lernen, meinetwegen auch dann den Ärzten zu schildern. Wissen Sie, ich habe jetzt das und das gemacht und ich fühle mich nicht. Ne? Man muss auch nicht lügen, sondern man muss komisch seinen Schwächen Ausdruck geben. Das mag ich auch nicht. Muss man aber im System. Es gibt jetzt im System nichts ohne ein Aua.
Naja, klar.
Und das, ich finde es selber auch blöd. Ich finde es, ich kann es nur nicht ändern. Ich kann es nicht ändern, es ist so, ja.
Ja, naja, du änderst es ja schon. Also das ist ja wie so eine Art Guerilla-Arbeit, die du hier leistest. Ne? Aber Elena, bevor wir jetzt auseinandergehen, ich habe noch eine Frage, über die ich ganz viel nachgedacht habe schon und wo ich mich voll freue, dass ich sie dir jetzt stellen kann. Stichwort Longevity oder überhaupt auch, du kannst ja auch sagen Ultraprävention, da gibt es ja eine riesige Schnittmenge. Das heißt ja immer, dass es nicht darum geht, noch länger zu leben, sondern besser zu leben. Woran stirbt man denn dann?
Also die Frage von dir, Diana, die Wahrheit ist, dass ich mir über die genauso Gedanken mache, über das Sterben auch. Und dass das völliger Quatsch ist, was die da immer erzählen, dass die sozusagen dann diese Kurve machen. Wir heben quasi die letzten 10 Jahre Pflegebedürftigkeit auf und dann geht immer die Kurve so nach unten, als würde man jetzt abstürzend irgendwie plötzlich sterben. Und ich frage mich dann auch immer, ja, woran denn dann? Ich meine, ein paar Sachen bleiben noch übrig.
Die Krebserkrankungen.
Die Krebse bleiben übrig. Es gibt auch noch ein paar andere abgefahrene, vielleicht auch entzündliche Geschichten und so. Und trotzdem, je weiter man das spielt, du hast ja recht. Und ich finde grundsätzlich, ich habe ein bisschen Sterben in den letzten Jahren begleiten dürfen. Das ist in diesem Land überhaupt gar nicht gut geregelt. Man bräuchte eine Hebamme zum sterben, so wie wir Hebammen brauchen, um Kinder zu gebären. So viele Fragen sind offen und Angehörige sind alleine. Jeder wurstelt sich
jeder
durch.
Jeder wurstelt sich durch, ne? Es ist alles sterben und jeder Angehörige wurstelt sich durch.
Ich frage immer meine Patienten so ein bisschen was mit den Eltern, wie die gestorben sind, ne? Es ist schon, finde ich, je länger ich hier in der Praxis bin, ich finde, früher habe ich doch noch mal mehr gehört, dass die dann einfach eingeschlafen sind. Je länger ich jetzt hier bin, desto mehr höre ich eher schreckliche Geschichten von auch viel Krankenhaus, Krankpflege und so in den Jahren vor dem Tod, ne? Und die Wahrheit ist, ich kann dir das nicht beantworten. Das ist eine richtige Frage, um die wir uns so als Gesellschaft sowieso, finde ich, mehr kümmern müssten. Aber das, was jetzt ist, das ist definitiv, muss, nur weil ich nicht weiß, wie es dann weitergeht, das, was jetzt ist, ist auf jeden Fall, auf keinen Fall erstrebenswert. Und man sieht ja auch, dass wenn man Deutschland im Vergleich sieht mit anderen europäischen Ländern, ne, Fakt ist ja auch, es ist unser Gesundheitssystem wahnsinnig teuer, teurer als alle anderen in Europa und trotzdem leben wir nicht länger. Das heißt definitiv mit Prävention,
das ist
auch
erkannt worden,
Lebensweise,
ne? Das,
und so, hier läuft echt einiges schief. So, ne? Und irgendwann ist dann vielleicht gesund oder sagen wir mal fit seiend, so vielleicht die Lebensenergie irgendwann dann auch beendet. Ne? Aber ich kann dir das nicht so sagen. Ich habe hier jetzt einfach keine tollen Beispiele, ne? Sondern ich habe jetzt im Moment die 80 bis 90 bis 100-Jährigen. Man muss ja schon sagen, die 90-Jährigen, das sind schon auch noch, ist eine zähe Generation. Also die,
total.
Die, ne, die haben den Zweiten Weltkrieg mitgemacht. Das ist jetzt nochmal eine andere Generation, als wir das sein werden.
Ja, und weißt du, ich denke dann halt manchmal, wenn unsere Eltern schon so alt geworden sind, also mein Vater ist 93 geworden und wir wissen jetzt so viel und machen dann vielleicht auch noch viel mehr nach heutigen Gesichtspunkten richtig.
Mein Gefühl ist aber, dass wir früher chronisch krank sind, als die Eltern waren.
Ah ja, das
waren.
Könnte sein.
Also wir sind nicht, wenn man, ich habe dazu jetzt nicht mehr die Daten, ich weiß auch nicht, ob es welche gibt, aber mein Gefühl ist, dass wir empfindlicher geworden sind. Jetzt auch nochmal 20 Jahre jünger, so die 40-Jährigen empfindlicher geworden sind und auch nicht so belastbar.
Mhm.
Und insofern glaube ich nicht, dass wir es so cool machen werden wie die 90-Jährigen. Ich finde schon, dass wir sehr viele doch neue, auch herausfordernde Faktoren haben, die unser System auch irgendwie vielleicht sowas wie belasten, was jetzt die Generation vor uns
da
so nicht hatten.
Ne?
Insofern mein Gefühl ist, ob nicht unsere Lebensspanne vielleicht sogar, wenn wir nichts machen, kürzer wird. Also es gab ja auch, glaube ich, letztes Jahr schon Amerika, dass die nicht mehr länger leben. Ne? Mal gucken, was hier in Deutschland in den nächsten 5 Jahren sich so entwickelt. Fakt ist, dass die Kosten steigen. Ja.
Bevor es weitergeht, hier ein Hinweis in eigener Sache. Von der Brigitte Academy gibt es ja die Masterclass Finanzen, die Frauen zu finanzieller Unabhängigkeit empowern will. Und da startet bald wieder die Premium-Variante, die eben nicht nur ein Videokurs ist, den man jederzeit machen kann, sondern ein Kurs mit Community, mit kleinen begleiteten Chatgruppen und mit Live-Events mit den Expertinnen, die ihr teilweise auch schon aus Meno an mich Folgen mit Julia kennt. Der 8-wöchige Kurs geht los am 4. Mai und noch kann man ihn gar nicht kaufen, aber man kann sich kostenlos und unverbindlich auf die Warteliste setzen lassen und dann zahlt man 100 Euro weniger, wenn es soweit ist. Mehr Infos unter dem Link in den Shownotes und der lautet brigitte.de/meno-warteliste. Und nun zurück zur Folge. Ja, bisher, glaube ich, gab es immer gute Erklärungen, also Corona natürlich und auch die Opioidkrise jetzt in den Staaten, aber das ist eine interessante These. Also wir werden das genau beobachten.
Aber während wir uns kümmern, spezifisch, dass so ein paar Dinge uns, sagen wir mal, nicht einfach mit uns machen können, was die so wollen, ne?
Also da hast du heute uns mal wieder hier oder mir und allen Hörerinnen nochmal die Augen geöffnet und einzelne Spots genannt, auf die man sie richten könnte / sollte. Elena, ich danke dir sehr, sehr herzlich dafür, dass du dir die Zeit nochmal genommen hast.
Ja, also ich danke dir für deine tollen Fragen. Also ich merke wirklich, dass du dich mit dem Thema, auch den Büchern, echt beschäftigt hast und das so durchgekaut hast und dann eben auch überlegst, was kann ich persönlich oder was können die Zuhörerinnen, was können wir jetzt daraus machen, ne? Und auch sehr charmant und mit Humor. Also vielen, vielen Dank. Ist
danke
ganz
dir.
Toll, ja.
Es ist trotzdem nicht so, dass ich jetzt auch nur für mich klar sehe, okay, das und das setze ich so und so um. Bisher bin ich wirklich noch in der Phase, wo ich mir das alles anhöre und wirklich auch sehr interessiert anhöre. Und ja, also jetzt werde ich dieses Jahr, wie alt werde ich denn? 56? Muss ich mal langsam handeln, oder?
Mach doch mal. Fang doch mal vielleicht an mit, mal, dass du vielleicht mal die Knochendichtemessung messen lässt.
Das habe ich, wie gesagt, einmal schon gemacht, aber das muss ich, glaube ich, mal wiederholen. Ach so, die Frage habe ich hier auch, ja. Die habe ich aber nicht gestellt. Wie oft Knochendichtemessung?
Nein, das hängt jetzt so ein bisschen davon ab, was der Zustand ist. Und dann ist es tatsächlich so, man kann sehr schön an den Knochenabbauwerten sehen, ob der Knochen verfällt.
Okay.
Und wenn jetzt zum Beispiel die Werte niedrig sind, dann brauchst du keine Knochendichtemessung. Meinetwegen machst du dann eine nach 3 Jahren. Du wirst dann sehen, dass der Knochen nicht schlechter geworden ist. Vielleicht ist er sogar, wenn du mit Nährstoffen und Krafttraining gearbeitet hast, besser geworden. Das heißt, das Coole ist, wenn du einmal eine Knochendichtemessung machst und dann durch irgendwas es hinbekommst, dass die Knochenabbauwerte niedrig bleiben, ist ausgeschlossen, dass ohne dass du das im Blut siehst, plötzlich in 3 Jahren der Knochen dünn geworden ist.
Okay, das war wieder der Trick.
Ja, das heißt, je nachdem, wo du stehst, meinetwegen Osteopenie, dann würde ich halt nach 2 Jahren gucken, bin ich besser geworden, wenn ich mir Mühe gegeben habe. Man kann ja auch nicht gucken, bin ich schlechter geworden, sondern man kann ja auch gucken, nach 2, 3 Jahren bin ich besser geworden. Ne? Manchmal, wenn dann die Werte so steigen und ich unsicher bin, dann gucke ich auch vielleicht nach 1,5 oder 2 Jahren dann mal, weil ich einfach nochmal wissen will, kann ich das weiter so lassen oder ist was, muss ich doch vielleicht nochmal zu der Osteologie schicken, dass richtige Medikamente gegeben werden. Aber der Trick ist, wenn du einmal guckst und der Knochen ganz gut ist und du dann lebenslang keine erhöhten Knochenabbauwerte hast, kriegst du keine Osteoporose, weil du brauchst auf dem Weg dahin Brösel im Blut, Knochenbrösel im Blut.
Mhm.
Ohne Brösel kein Verfall.
Da hast du jetzt nochmal in aller Kürze dein gesamtes Konzept erklärt.
Ja, stimmt. Ja.
Du, ich sag einfach mal, bis zum nächsten Mal,
ja,
bis
Diana.
Zum nächsten Buch und dann führen wir das fort. Ne?
Ja, oder wenn du mal interessante Befunde hast, ne, und jetzt nicht weißt, was du machen sollst. Ja?
Okay, danke Elena. Aber erstmal habt einen ganz schönen Nachmittag.
Du auch,
noch, ne?
Alles Liebe.
Bis dann.
Ne? Tschüss. Ja.
Tschüss.
Tschüss.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Post von euch an podcast@brigitte.de. Schreibt uns, was euch berührt, entsetzt, freut und bewegt oder einfach so, um uns Feedback für den Podcast zu geben. Und wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, gerne eine Mail an podcast@brigitte.de. Wir freuen uns drauf. Und bitte bewertet uns auf den Plattformen, verteilt Sternchen und am besten schreibt was. Das hilft uns, dass wir weitermachen können mit Meno an mich. In diesem Sinne, viele Grüße aus der Mitte des Lebens. In der nächsten Folge ist Julia Schmidt-Jorzig wieder dran. Eure Diana Helfrich.